Johann Wolf in Büsken Buch 2 Der herausgewandene Leser Teil 1 Wie sehr wünschte ich, dass ich mir jetzt merkte, wie ich kann unseres Freundes so viel eigenhändige Zeugnisse überzugeben wären, dass ich nicht nötig hätte, die Folge der hinterlassenen Briefe der Erzählung zu unterbrechen. Ich habe mir angelegen sein lassen, genauere Nachrichten aus dem Mund derer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sein konnten. Sie ist einfach und es kommen alle Erzählungen davon bis auf wenige Kleinigkeiten miteinander überein. Nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden und die Urteile geteilt. Was das nicht übrig, als dasjenige, was sie mit wiederholter Mühe erfahren können, gewissenhaft zu erzählen, die von den Abschreibenden hinterlassenen Briefe einzuschmeißen und das kleinste aufgefundene Plätzchen nicht gering zu achten. Zumal, da es so schwer ist, die eigentlichen wahren Kriegsfehler auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter den Menschen vorgehen, die nicht zu meiner Art sind. Unmut und Unlust hatten in Bertens Seele immer tiefe Wurzeln geschlagen, sich fest untereinander verschlungen. Und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört. Eine innerliche Hitze und Heftigkeit, die alle Kräfte seiner Natur durcheinander arbeitete, brachte die widrigsten Wirkungen hervor und ließ ihn zuletzt nur eine Ermattung übrig, aus der noch ängstlicher emportrebte, als sie mit allen Übeln bisher gekämpft hatte. Die Beängstigung seines Herzens zerrte die übrigen Kräfte seines Geistes, seine Lebhaftigkeit, seinen Scharfsinn auf. Er war ein trauriger Gesellschafter, immer unglücklicher und immer ungerechter, je unglücklicher er war. Jedenfalls sagen dies all das Freunde. Sie behaupten, es werfe einen reinen, ruhigen Mann, der nun eines lang gewünschten Glückes teilhaftig geworden und sein Betragen, sich dieses Glück auch auf die Zukunft zu erhalten, nicht habe beurteilen können. Er gleichsam mit jedem Tage sein ganzes Vermögen verzehrte, um an dem Abend zu leiden und zu darben. Hatte sich in so kurzer Zeit nicht verändert. Er war immer noch derselbe, den Werther so von Anfang her kannte, so sehr schätzte und ehrte. Er liebte Lotte über alles, er war stolz auf sie und wünschte sie auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anerkannt zu wissen. Bald ihn daher zu verdenken, wenn er auch jeden Schein des Verdachts abzuwenden wünschte. werden Feinde sein. Aber nicht aus Hass und Abneigung gegen seinen Freund, sondern nur weil er gefühlt hatte, dass dieser von seinem Gegenwart bewusst sei. Lottes Vater war von einem Kübel befallen worden, als ihn in der Stube hielt. Er schickte ihr seinen Wagen und sie fuhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag. Der erste Schnee war stark gefallen und deckte die ganze Gegend. Werte ging ihr den anderen Morgen nach, um, wenn Albert sie nicht abzuholen käme, ihn herein zu begleiten. Das klare Wetter konnte wenig auf sein trübes Gemüt wirken. Ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele. Die traurigen Bilder hatten sich an ihn festgesetzt, und sein Gemüt kannte keine Bewegung als mit einem schmerzlichen Gedanken zu anderen. Wie er mit sich in ewiges Unfrieden lebte, schien ihm auch der Zustand anderer nur bedenklicher und verworrener. Er glaubte, das schöne Verhältnis zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben. Er machte sich Vorwürfe darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mischte. Seine Gedanken fielen noch unterwegs auf diesen Gegenstand. Ja, ja, sagte er zu sich selbst, mit heimlichen Zähneknirschen. Das ist der vertraute, freundliche, zärtliche, an allem teilnehmende Umgang, die ruhige dauernde Treue, Sattlichkeit ist und Gleichgültigkeit. Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an als die teure, köstliche Frau? Weiß er sein Glück zu schätzen? Weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie. Nun gut, er hat sie. Ich weiß das, wie ich was anderes auch weiß. Ich glaube an den Gedanken, gewöhnt zu sein. Er wird mich noch rasend machen. Er wird mich noch umbringen. Und hat er die Freundschaft zu mir schlicht gehalten? Hat er mich in meiner Anhänglichkeit an Lotte schon einen Feind in seine Rechte? In meiner Aufmerksamkeit für sie einen stillen Vorwurf? Ich weiß es wohl. Ich fühle es. Er sieht mich ungern. Er wünscht meine Entfernung. Meine Gegenwart ist ihm beschwerlich. Oft hielt er seinen Schritt an. Oft stand er still und schien umkehren zu wollen. Kletterern angetan. Noch den Schlamen des Mordes vor der Haustür gefunden. Nach den Mutmaßungen. Der entnervte Wachtknecht einer Witwe, die vorher einen anderen in Dienst traf, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war. Er wehrte dies hörte, fuhr mit Heftigkeit auf. Ist's möglich? Rief er aus. Ich muss hinüber. Ich kann nicht einen Augenblick ruhen. Der alte Mann war dann zu. Gib der Erinnerung quasi lebendig und er zweifelt nicht einen Augenblick, dass jeder Mensch Geschmackel sei, den er so manchmal gesprochen, der ihm so wert geworden war. Weil er doch blinden musste, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Knochen hingelegt hatten, entsetzte er sich vor dem sonst so geliebten Platz. Jene Schwelle, worauf die Nachbarskinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besiegelt. Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereit, die schönen Hecken, die sich über die niedrige Kirchhofmauer wölbten, waren entblättert. Und die Grabsteine sahen in schneebedeckten Lücken hervor. Als er sich der Schenke näherte, vor welche das ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewaffneter Männer und ein Jeder rief, dass man die Treppe herbeiführe. Wer dahin und blieb nicht lange Zeit gewahr. Ja, es war der Knecht, der jene Witwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Sinne, mit der heimlichen Verzweiflung hergehend angetroffen hatte. Was hast du begangen, Unglücklicher? Rief der Gefährte aus, indem er auf den Gefangenen losging. Dieser sah ihn still an, schwieg und versetzte endlich ganz gelassen. Keiner wird dich haben. Sie wird keinen haben. Man brachte den Gefangenen in die Schenke und wehrte alte fort. Doch die entsetzliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen sah, übereinander geschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seiner Missmut, seiner gleichgültigen Hingegebenheit wurde er auf einen Augenblick herausgerissen. Unüberwindlich bemächtigte sich die Teilnehmung seiner und es ergriff sich eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er fühlte ihn so unglücklich. Er fand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos. Er setzte sich so tief in seine Lage, dass er gewiss glaubte, auch andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er, für ihn sprechen zu können. Schon drängte sich der Lebhaft vollständige Sinnungen vor. Diese schüttelte einige Male den Kopf, und obgleich Werther in der größten Lebhaftigkeit, Leidenschaft und Wahrheit alles vorbrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken lässt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unseren Freunden ausreden, widersprach ihm eifrig und harrte ihm, dass er einen Meuchelmörder in Schutz nehme. Er zeigte ihm, dass auf diese Weise jedes Gesetz aufgehoben, alle sicher Staaten zugrunde gerichtet werden. Auch setzte er hinzu, dass in einer solchen Sache nichts tun können, ohne sich die größte Verantwortung aufzuladen. Es müsse alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebenen Gang gehen. Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehen, wenn man den Menschen zur Flucht behilflich wäre. Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf das Alte und Weiße. Werther wurde überstimmt, und mit dem entsetzlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einige Male gesagt hatte: Nein, er ist nicht zu retten. Wie sehr ihm diese Worte aufgefallen sein müssen, sehen wir auf einem Zettelchen, das sie unter seinen Papieren fand und das gewiss in den nämlichen Tagen geschrieben wurde. Du bist nicht zu retten, Unglücklicher. Ich sehe wohl, dass wir nicht zu retten sind. Was Albert zuletzt über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werther höchst zuwider gewesen. Er glaubte, einige Empfindlichkeiten gegen sich darin bemerkt zu haben. Und wenngleich bei näherem Nachdenken seinem Scharfsinn nicht entging, dass beide Männer recht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasein entsagen müsste, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte. Ein Lächeln, das sich darauf bezieht, dass vielleicht sein ganzes Verhältnis zu Albert ausdrückt, finden wir unter seinen Papieren. Was hilft es, dass ich mir sage und immer wieder sage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweide. Ich kann nicht gerecht sein. Weil es ein gelinder Abend war und das Wetter anfing, sich zum Kauen zu neigen, ging Lotte mit Albert zu Fuß zurück. bitte das Gespräch fangen oder lenkt es woanders hin. Der vergebliche Versuch, den Wert zu retten, des Unmöglichen gemacht hatte, war das letzte Aufführen der Flamme eines löschenden Lichtes. Er versank nur bis zu tiefen Schmerzen und Unfähigkeit. Besonders kam er fast außer sich, als er hörte, dass mit ihm vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menschen, der sich nun aufs Läufen legte, auffordern könnte. Alles, was ihm unangenehm ist, jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Verdruss bei der Gesandtschaft, alles, was ihm sonst misslungen war, was ihm je geschenkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er fand sich in alles dieses bis zur Unfertigkeit berechtigt. Er fand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unfähig, irgendeine Handhabe zu ergreifen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens anfasst. Und so rückte er endlich ganz zu einer wunderbaren Empfindung, denkbar und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Ruhe er störte, den seine Kräfte stürmen, die ohne Zweck und Aussicht abarbeiten, immer einem traurigen Ende näher. Von seiner Verworrenheit, Leidenschaft, von seinem rastlosen Streifen stehen, von seiner Lebensmüde, sind einige hinterlassen Briefe die stärksten Zeugnisse, die wir hier einrücken wollen. Am 12. Dezember. Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustand, in dem jene Unglücklichen gewesen sein müssen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geiste umhergetrieben. Manchmal ergreift mich's. Es ist nicht Angst, nicht Begier. Es ist ein inneres, unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zufrisst. Wehe, wehe. Und dann schweife ich umher in den furchtbaren, nächtlichen Szenen dieser menschenfeindlichen Jahreszeit. Gestern Abend musste ich hinaus. Da ist doch plötzlich Tauwetter eingefallen. Ich hatte gehört, der Fluss sei übergetreten. Alle Bäche geschwollen. Und von Walheim herunter sein liebes Tal überschwemmt. Nachts nach Elben trampel ich hinaus. Ein fürchterliches Schauspiel. Vom Fels herunter die wühlenden Fluten in dem Mondlicht gewirbeln zu sehen. Über Äcker und Wiesen und Hecken und alles, das weite Tal hinaus und hinab in eine stürmende See im Sausen des Windes. Und wenn dann der Mond wieder hervortrat und über der schwarzen Wolke ruhte und vor mir hin Stall der vielen Entschauer und wieder einen fliehenden. Ach, mit offenen Armen stand ich gegen den Abgrund und atmete die Nacht. Die Nacht. Und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, mein Leiden da hinabzustürmen, dahin zu brausen wie die Wellen, oh, und den Fuß vom Boden zu heben vermochtest du nicht, und alle Qualen zu enden. Meine Uhr ist noch nicht ausgelaufen, ich fühle es. Oh Wilhelm, wie gern hätte ich mein Menschsein drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluten zu fassen. Ha, und wird nicht vielleicht im Eingekerkerten einmal diese Wonne zuteil? Und wie ich wehmütig hinabsah, mit Lochten unter einer Weide geruht, auf einem heißen Spaziergang. Das war auch überschwemmt. Und kaum, dass ich die Weide erkannte, Wilhelm und ihre Lieben, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus, wie verstört jetzt vom reißenden Strom unserer Laube. Und der Vergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einen gefangenen Traum von Herden, Wiesen und Ehren. Ich stand, ich schelte mich nicht, denn ich habe Mut zu sterben. Ich hätte. Nun sitze ich hier wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen schaukelt und der Brot in den Türen, um ihr hinsterbendes, freudeloses Dasein noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern. Am 14. Dezember. Was ist das? Schrecke vor mir selbst. Es ist meine Liebe zu ihr, die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe. Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt? Ich will nicht beteuern. Und nun träume. Oh, wie wahrfühlende Menschen, die so widersprechende, dürftige, fremde Nächte zuschrieben. Diese Nacht, ich zitterte, es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, fest an meinen Busen gedrückt und deckte ihren liebelüsternden Mund mit unendlichen Küssen. Mein Auge schwamm in der Funkelheit des Ihrigen. Gott, bin ich strafbar, dass ich auch jetzt noch eine Sehnlichkeit fühle, mir diese glühende Freude mit voller Innigkeit zurückzurufen. Lotte, Lotte, und mit mir ist es aus. Meine Sinne verwirren sich. Schon 8 Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr. Meine Augen sind voll Tränen. Ich bin nirgends wohl. Und überall wohl. Ich wünsche nichts. Wir werden besser. Wie ging es? Der Entschluss, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Zeit unter solchen Umständen in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonnen. Seit der Rückkehr zu London war es immer seine letzte Aussicht und Hoffnung gewesen. Doch hatte er sich gesagt, es solle keine Übereilung, keine rasche Tat sein. Er wolle mit der besten Überzeugung, mit der möglichst ruhigen Entschlossenheit diesen Schritt tun. Seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst, blickte nach einigen Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilhelm ist und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden. Ihre Gegenwart, ihr Schicksal, ihre Teilnehmung an dem meinigen presst doch die letzten Tränen aus meinem versenkten Gehirn. Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten, das ist alles. Und warum das Zaudern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es da hinten aussieht und man nicht wiederkehrt und dass das nun die Eigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und Finsternis zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen. Endlich wagte er mit dem grausigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet und sein Vorsatz fest und unwiderruflich, wovon folgende zweideutig der Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugnis abgibt. Am 20. Dezember. Ich danke deinem lieben Wilhelm, dass du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast recht. Mir wäre besser, ich ginge. Der Vorschlag, den ihr zu einer Rückkehr zu euch tut, gefällt mir nicht ganz. Wenigstens möchte ich noch gerne einen Umweg machen. Besonders da der anhaltende Frost und gute Wege zu hoffen haben. Auch ist mir sehr lieb, dass du kommen willst, mich abzuholen. Verziehe nur noch 14 Tage und erwarte noch einen Brief von mir mit dem weiteren. Es ist nötig, dass nicht gekürzt werde, ehe es reif ist. 14 Tage auf und ab und viel. Meine Mutter soll zu sagen, dass sie für ihren Sohn beten soll und dass ich sie um Vergebung bitte, wegen des alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal. Diese Gefühle, denen ich Freude schuldig war. Lebt wohl, mein Förster. Ja, das wird ihm beinahe unmöglich sein würde. Doch bat diese Zeit mehr gedrängt, ernst zu machen. Es schlief ihr Mann ganz über diese Heldenmut, die sie auch immer darüber geschwiegen hatte. Und umso mehr war ihr angegeben, ihm durch die Kraft zu beweisen, die ihr die Gesinnung der Seinigen wert sei. An demselben Tage, als Werther den zuletzt eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war der Sonntag vor Weihnachten, kam er abends zu Lotte und fand sie allein. Sie beschäftigte sich, einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern Christgeschenke zurechtgemacht hatte. Er redete von dem Vergnügen, das die Kleinen haben würden, und von dem Zeichen, das einem die unerwartete Öffnung der Tür und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfel in paradiesische Entzückung setzte. Die Sonne, sagte Lotte, indem sie ihre Verlegenheit mit einem liebenden Lächeln verbarg. Sie können auch ein Schwert kriegen, wenn sie recht geschickt sind. Ein Wachsstöckchen und noch was. Und was heißt diese geschickt sein? Rief er aus. Wie soll ich sein? Wie kann ich sein, beste Lotte? Donnerstagabend, sagte sie, ist Weihnachtsabend. Da kommen die Kinder. Mein Vater auch, trägt jedes zu seinem Bild. Da kommen sie auch, aber nicht eher. Werther schluckte. Ich bitte Sie, fuhr sie fort. Es ist nun einmal so. Ich bitte Sie um meine Ruhe willen. Bleiben. Er wendete die Augen von ihr und ging in der Stube auf und ab und murmelte das, es kann nicht so bleiben, zwischen den Zähnen. Lotte, die den schrecklichen Zustand fühlte, worin sie diese Worte versetzt hatten, suchte durch allerlei Fragen seine Gedanken abzulenken, aber vergebens. Nein, Lotte, rief er aus, ich werde sie nicht wiedersehen. Warum das? Versetzte sie. Werther, sie können. Sie müssen uns wiedersehen, nur mäßigen sie sich. Oh, warum mussten sie mit dieser Heftigkeit, dieser unbezwinglich haftenden Leidenschaft für alles, was sie einmal anfassten, geboren werden? Ich bitte sie, fuhr sie vor, indem sie ihn bei der Hand nahm, mäßigen sich, ihr Geist, ihre Mitte. ruhigen Sinn merken, sagte sie. Fühlen Sie nicht, dass Sie sich betrügen, sich mit Willen zugrunde richten. Warum denn mich werfen? Jungs mich sind Eigentum eines anderen. Just das. Ich fürchte, es ist nur die Unmöglichkeit, mich zu besitzen, die ihnen diesen Wunsch so reizend macht. Er zog seine Hand aus der ihrigen, indem er sie mit einem starren, unwilligen Blick ansah. Weise, rief er, sehr weise. Hat vielleicht einer diese Anmerkung gemacht? Politisch, sehr politisch. Das kann sie jeder machen, versetzte sie darauf. Und sollte es in der weiten Welt kein Märchen sein, dass die Wünsche ihres Herzens erfüllt werden? Gewinnen Sie es über sich, suchen Sie danach, und ich schwöre Ihnen, Sie werden sie finden. Denn schon lange ängstigt mich für Sie und uns die Einschränkung, in die Sie sich diese Zeit ja selbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über sich. Eine Reise wirft sie, muss sie zerstreuen. Suchen Sie, finden Sie einen werten Gegenstand Ihrer Liebe und kehren Sie zurück und lassen Sie uns zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen. Das könnte man, sagte er. Drucken lassen und allen Hofmeistern empfehlen. Liebe Lotte, lassen Sie mir